Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute, an einem kühleren Aufnahmetag, doch der nächste 30 Grad Sommertag kommt bestimmt, widmen wir uns einem brennend heißen Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Extremwetter in der Stadt, Klimaanpassung oder Kollaps. Denn angesichts versiegelter Städte müssen wir urbane Räume zukunftsfähig umgestalten. Zu Gast bei mir ist heute deshalb Gregor Grassel, Associate Partner bei Drees & Sommer. Und als dieser ist er verantwortlich für die Kompetenzen Energy and Sustainability sowie Blue City in der Drees & Sommer Gruppe. Somit ist er auch Spezialist in Bezug auf Extremwetterereignisse in der Stadt. Herr Grassel kennt schnell wirkende urbane Maßnahmen dagegen. Auch weiß er, wie man staatlicherseits Förderungen dafür erhält. Wir sprechen also über Lösungen für den Heat Island Effekt, eben über Förderprogramme und darüber, warum viele Kommunen noch immer hinterherhinken.
Wir haben heute in den Städten ja schon einen sogenannten Heat Island Effekt, sprich in der Stadt ist es ja schon heißer als wir draußen, daher müssen wir klimaangepasst bauen. Wir müssen die Städte sanieren. Und da ist der Vorteil, dass das, was wir zum CO2-Schutz, also Reduktion der Energieverbrauch, die Dämmung auch gleichzeitig eine Dämmung gegen die Hitze sein kann. Also da schlagen wir gleich zwei Fliegen auf einen Schlag. Und wir müssen auch schauen, dass wir allgemein, obwohl wir es immer gerne hell haben, nicht zu viel Glas in unseren Gebäuden verbauen oder wenn, dann auch einen guten Sonnenschutz wirklich einbauen. Und wahrscheinlich kommen wir in Zukunft auch um eine Kühlung in unseren Gebäuden nicht mehr drumherum.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Abos für selbiges finden Sie übrigens im Haufe-Shop. Für weitere interessante Infos lohnt sich aber immer auch ein Blick in die hiesigen Limo-Shownotes.
Du willst hoch hinaus in der Immobilienbranche? Dann fang doch einfach groß an. Bei EY Parthenon Real Estate wächst du in leistungsstarken Teams über dich hinaus und betreust spannende Projekte. Bewirb dich jetzt auf jobsgermany.ey.com.
Hallo, lieber Herr Grassel, nach Stuttgart. Da treffe ich Sie, oder?
Ja, hallo Herr Seifert.
Haben Sie zuletzt unter der Stadthitze leiden müssen?
Ja, leider. Letzte Woche hatten wir eine echte Hitzewoche, über 36 Grad im Schatten. Wir hatten ein Event in der Stuttgarter Innenstadt. Und das ist so eine Kessellage, wo man das echt spürt. Und wenn dann der Asphalt noch fast glüht, ich glaube, da haben es auch alle, die es bisher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, verstanden. Das Thema Hitze in der Stadt ist ein ganz großes, gegen das wir was machen müssen.
Ja, deswegen haben wir uns ja heute hier auch virtuell zusammengeschaltet. Derzeit, Herr Grassel, sind wir ja quasi auf einen 3-Grad Erwärmungskurs in Bezug auf die Durchschnittstemperatur der Erde bis zum Jahr 2100, wie ich gelesen habe. Für Städte heißt das dann aber das Doppelte an dieser durchschnittlichen Erwärmung, nämlich 6 Grad, weil man 2/3 Wasserfläche auch noch einrechnen muss und die erwärmen sich nicht ganz so stark. Ja, und die 6 Grad sind nicht nur gefühlt. Wie also muss man jetzt 2025 bauen und vor allem den Bestand heute sanieren, damit auch im Jahr 2100 Obergeschosse der Wohngebäude noch betretbar sein werden?
Ja, das mit den Grad ist sowas. Manche stellen sich ja vor, schön, jetzt haben wir in Stuttgart dann Süditalien, da wo ich sonst Urlaub mache, passt mir echt ganz gut, wenn man mal auf den menschlichen Körper zum Beispiel schaut. Wenn wir dort 1, 2, 3 Grad Erhöhung haben, da haben wir echt Fieber, da sind wir krank. Und ich glaube, das muss uns auch klar sein. Unsere Städte sind dann auch krank, diese Erwärmung. Und wir haben heute in den Städten ja schon einen sogenannten Heat Island Effekt. Ja. Sprich, in der Stadt ist es ja schon heißer als wir draußen. Daher müssen wir klimaangepasst bauen. Wir müssen die Städte sanieren. Und da ist der Vorteil, dass das, was wir zum CO2-Schutz, also Reduktion der Energieverbrauch, die Dämmung auch gleichzeitig eine Dämmung gegen die Hitze sein kann. Also da schlagen wir gleich zwei Fliegen auf einen Schlag. Und wir müssen auch schauen, dass wir allgemein, obwohl wir es immer gerne hell haben, nicht zu viel Glas in unseren Gebäuden verbauen oder wenn, dann auch einen guten Sonnenschutz wirklich einbauen. Und wahrscheinlich kommen wir in Zukunft auch um eine Kühlung in unseren Gebäuden nicht mehr drumherum.
Sie haben es eben genannt, also jedes Jahr waren ja die Experten vor neuen Rekordtemperaturen. Doch Städte, nehmen wir jetzt nochmal exemplarisch, das gilt für alle, Berlin oder München, scheinen eben trotzdem, wie Sie sagten, oder auch Stuttgart, Hitzeinseln zu sein. Sind denn unsere Kommunen einfach zu langsam, um daran was zu ändern? Fehlt es denen an Willen? Oder, ich meine, Sie haben sich ja auch letztens geäußert und haben Vorreiterprojekte etwa wie Rastatt genannt. Was unterscheidet das denn vom Rest?
Ja, Städte sind natürlich über Jahrhunderte gewachsen und die kann man nicht von heute auf morgen komplett ändern. Aber es gibt Vorreiterprojekte, wie Sie sagen, die sind auch meistens dann mit einem Klimaschutzkonzept einfach strategischer schon unterwegs, haben genau analysiert, wo die Hotspots im wahrsten Sinne des Wortes in der Stadt sind und ob das dann auch Punkte sind, die eben besonders augenscheinlich sind, sprich Wirkung haben, also um den Seniorenheim, um Schulen, wo also vor allem gefährdete Personen dann auch sind, die sehr anfällig für Hitze sind und dass man dort dann gezielt reagiert. In Rastatt haben wir zum Beispiel 1000 neue Bäume gepflanzt für die Kühlung, aber es gibt auch andere Maßnahmen und das wird dann genau in so Kommunen wirklich erstens mal analysiert und zweitens dann schnell in die Umsetzung gebracht und dort auch oft Fördermittel genutzt.
Okay, Bäume pflanzen ist eine Sache, das hört man ja auch immer, dass die Lösung sein sollen, aber stimmt das wirklich, denn so oft in dicht bebauten Innenstädten, wo sollen da noch Bäume hin, ja? Oder gibt es dafür vielleicht Alternativen oder muss man wirklich sagen, manche Viertel kann man einfach nicht hitzebeständig sanieren?
Ja, also ich glaube, man kann jedes. Die Frage, ob man jedes wirklich auch sanieren will. Was gibt's andere Maßnahmen? Erstens mal ein Baum muss ja nicht unbedingt ganz im Freien auf der Straße stehen. Wir haben oft da Konflikte, dass zu wenig Wurzelraum vorhanden ist, weil viele Leitungen im Untergrund sind oder einfach kein Platz. Aber es gab auch früher zum Beispiel schon Wandbäume. Also man kann die Fassaden begrünen. Wir können die Dächer begrünen. Haben wir unendlich viel Potenzial, was wir dort machen können, als Grün einfach ans Gebäude bringen. Das ist eine gute Möglichkeit. Mhm. Aber auch sonst, wie wir bauen, wie wir Verschattungsmöglichkeit bauen, bis hin zu Pergolen oder auch gegenseitige Verschattung von Gebäuden, dass wir unsere Straßenzüge verschattet haben. Da gibt es also durchaus viele, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann.
Viele Möglichkeiten, sagen Sie. Ich bin jetzt hier in Freiburg. In der Freiburger Innenstadt etwa gibt es seit jeher die Bächli. Das sind so kleine Bachläufe entlang der Straßen, die früher als Löschwasser oder als Viehtränke genutzt wurden. Ist sowas eine wirksame Methode? Oder vielleicht muss man überall mehr Brunnen zugänglich machen, neue Wasserflächen in der Stadt schaffen oder eben solche Wasserläufe, die es ja in jeder Stadt gibt, einfach an die städtische Oberfläche bringen?
Definitiv, da sprechen Sie ein super Thema an. Einerseits wird bei so Klimaanpassungskonzepten immer auch geachtet darauf, dass es mehr Trinkbrunnen gibt. Sprich wirklich, wenn es sehr heiß ist, dass jeder auch Zugang hat gegen das Dehydrieren Wasser bekommt. Das sind so Maßnahmen dann direkt fürs Gegenreagieren. Aber damit es eben gar nicht so weit kommt, haben Bäche und Wasserläufe, kleine Seen auch eine unglaublich gute Wirkung, um unsere Städte zu kühlen. Das hat große Wirkung. Wie Sie sagen, in den meisten Städten gibt es die eigentlich auch, wurden aber in den letzten Jahrzehnten eher verdohlt, damit man da drauf fahren kann, Parkplätze hat. Und da wäre ein Riesenpotenzial vorhanden, dass wir die wirklich wieder nach oben holen und diesen Kühleffekt dann direkt in unsere Städte reinbekommen. Gleichzeitig sind sie unglaublich schöne Elemente, die auch so eine Stadt wieder lebendig machen und attraktiv.
Genau, in Freiburg heißt, wenn du unabsichtlich in ein Bächli trittst, dann wirst du einen Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten.
Ha, wusste ich noch nicht.
Man hat immer auch Lokalkolorit dann sowas, ja. Ist ja eine schöne Sache. Aber Stadtentwicklung, haben wir uns ja jetzt bewegt, ist das eine. Da sind Sie Spezialist, aber trotzdem möchte ich mit einem kleinen Exkurs mit Ihnen aufs Land fahren. Was muss man denn in ländlicheren Gebieten entlang der Flussläufe machen? Ja, nehmen wir zum Beispiel das Ahrtal, was ja allen jetzt vor Augen steht. Also soweit ich das mitbekomme, wird dort zwar nach neueren Baustandards, aber doch genau an jenen Stellen wieder aufgebaut, die mit Sicherheit bei der nächsten großen Flut wieder betroffen sein werden. Was also muss man hier tun? Wo klemmt's? Oder gilt einfach prinzipiell Freiheit vor Sicherheit?
Weiß nicht, ob das prinzipiell gilt, aber natürlich haben wir eine gewisse Freiheit, einen demokratischen Rahmen, und da müssen wir vielleicht auch gemeinsam noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass das ein oder andere vielleicht an derselben Stelle, obwohl man dort schon seit Jahrhunderten ist, wo man auch Verständnis haben muss für die Personen, die dort sind, einfach überzeugen kann, dass es vielleicht anders mehr Sinn machen würde. Mhm. Was ich aber wirklich da als größte Thema sah, wir haben da auch zum Teil beraten und mitgewirkt, dass dann auch Förderungen bei uns nicht immer zielführend sind. Hier musste man zum Beispiel, bekam man Wiederaufbauförderung für alles, was er wieder genauso macht, damit sich eben keiner bereichert, es dann schöner macht und eigentlich danach mehr hat. Mhm. Aber wie Sie sagen, man hätte ja auch zum Beispiel Brücken dann breiter, höher, anders machen können, und das war oft ein Aufwand, wo wir uns bürokratisch echt im Wege stehen und
dafür gibt's dann
die
keine
Chancen
Förderung?
Nicht immer nutzen.
Entschuldigung, wenn ich ja frage, dafür gibt's keine Förderung, wenn man die Brücke einfach einen Meter höher macht oder 5 Meter länger?
Nur mit sehr langer Diskussion, weil man sagt, naja, jetzt macht ihr was besser, und es ist ja nicht der Wiederersatz, werden das auch bei Schulprojekten, die man dann eben zum Beispiel mit einem anderen Keller machen wollten, höher bauen, damit sie eben nicht mehr im Wasser dann sind, wenn das Wasser höher steigt. Und da musste man dann ganz detailliert nachweisen, wo sind die Mehrkosten für das. Das bekommt man nicht gefördert. Der Wiederaufbau wirklich nur für das, was man 1:1 ja vorher verloren hat. Mhm. Und das war nicht einfach in vielen Projekten.
Das ist dann auch wieder eine Sache der Vorschriften und der Umgangsweise damit. Also ich wünsche mir manchmal, dass die Entscheider in den Ämtern vor Ort einfach sich mehr trauen würden. Ist sowas möglich? Reden Sie denen gut zu und sagt, hey, probiert das doch mal. Oder haben alle Angst vor Einzelklagen, die es ja meistens sind, die dagegen stehen?
Ja, tatsächlich sind wir in Deutschland ja schon auch ein Rechtsstaat, und gefühlt haben ganz viele inzwischen auch eine Rechtsschutzversicherung, sodass tatsächlich auch viele in den Behörden und der Politik Angst haben vor Klagen. Mhm. Da würde ich mir auch von der Gesellschaft wünschen, dass wir nicht immer so auf unser Recht vielleicht bestehen, sondern einfach mal auch den gesunden Menschenverstand einsetzen. Aber es gibt durchaus auch positive Beispiele, gerade auch Bürgermeister von kleineren ländlichen Kommunen, die Sie angesprochen haben, die sich durchaus dann auch trauen, ihre Bevölkerung gut einschätzen können. Aber leider ist es noch nicht die Mehrzahl. Ich hoffe, dass die aber vielleicht guten Anstoß an ihre Nachbargemeinden dann auch geben.
Ja, das, da höre ich den Aufruf auch drin. Das ist ja eine grundsätzliche Problematik. Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist das Umweltproblem. Tritt ja zumeist nicht da auf, wo es entsteht. Also, und deswegen treffen Entsiegelungs- oder Polderflächen nicht immer auf Verständnis bei der diese Flächen unmittelbar umgebenden Bevölkerung. Wie schafft man denn auch ohne Katastrophen Bewusstsein für die weiter unten am Fluss?
Ja, also ich glaube, miteinander reden ist wichtig, und dann vielleicht auch finanzielle Ausgleiche zu schaffen zwischen den Kommunen, dass man nicht nochmal eine Gewerbefläche ausweist, stark versiegelt, und die Nachbargemeinde, die darf dann nichts mehr bauen, muss die Polderflächen machen. Also da ist vielleicht auch das Thema Föderalismus nicht immer hilfreich, und wo Gemeinden manchmal gegeneinander arbeiten, sondern dass wir auch unsere anderen Instrumente, die Landkreise, die Bezirke, die Länder wirklich hier eingreifen und einen Ausgleich zwischen diesen Gemeinden schaffen, sodass nicht die einen für den anderen was machen müssen und sich ausgenutzt fühlen, sondern wirklich es zusammenarbeiten, weil das Wasser fließt nun mal von oben nach unten, und die Probleme werden immer weiter unten am Fluss einfach immer größer, und gemacht gehört möglichst schon ganz vorne bei der Quelle was.
Alles klar, also gleich an der Quelle ansetzen. Lassen Sie uns mal zurück in die Stadt gehen. Sie hatten es vorhin schon genannt, also es gibt auch Bäume, die an Häusern wachsen, und so begrünte Fassaden klingen ja großartig. Aber jetzt mal ehrlich, wenn Die Umsetzung dauert Jahre, bis das alles gewachsen ist, kostet viel Geld. Und ist das überhaupt eine Option für Städte mit begrenztem Budget? Und, oder gibt es da Beispiele in Deutschland, die da schon messbare Ergebnisse zeigen?
Ja, also ich denke, da ist erstmal ein ganz breiter Rahmen. Man sagt immer gleich, das ist sehr teuer, muss es aber nicht sein. Also einfache Grünfassaden, die einfach nur ein Ranggitter haben, macht man zum Beispiel inzwischen sehr viel an Parkhäusern, sind schöner aus als wie diese Fertigparkhäuser sonst, sind begrünt und kostet nicht viel Geld. Das sind ein paar Euros mehr. Wenn man natürlich so eine breite Begrünung hat, da gibt es auch teure Lösungen, da haben Sie recht. Aber das muss gar nicht immer sein. Und so der klassische Zierbaum, Zierapfelbaum an der Hauswand, den hat es schon früher gegeben. Da ist was möglich, definitiv. Und die Wirkung ist unglaublich groß. Wir haben das in Projekten schon nachgewiesen, vorher mit Simulationen und nachher gemessen, dass man hier bis zu 10 Grad Abkühlung an der Fassade schafft.
Okay.
Also das ist möglich, hat aber leider keine Wirkung jetzt groß ins Umfeld. Das nimmt mit jedem Meter Abstand natürlich rasant ab. Und von daher ist das, dass wirklich unsere Städte damit gekühlt werden, noch nicht der Fall. Dazu müsste es wirklich in der Breite wirklich ausgerollt werden. Und das haben wir noch nicht, dass wirklich jedes Haus in der Stadt eine Fassadenbegrünung hat und damit echter Heat-Island-Effekt geschmälert wird.
Fassaden, an die kann man, wie Sie jetzt beschrieben haben, auch grün mit Ranggittern machen und so weiter. Die Straßen allerdings sind meistens schwarz. Und da gibt es ja den sogenannten Albedo-Effekt, dass hellere Oberflächen Hitze reduzieren und auch die Quartiere richtig gut kühlen können. Ich meine, warum, wenn das so einfach ist, sagen wir mal, die Straßen weiß anstreichen oder was auch immer, warum sehen unsere Städte dann weitgehend immer noch so aus wie so schwarz-graue Asphalt- und Betonwüsten?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir sind es nicht gewohnt, in unserer Kultur ist einfach noch nicht so verankert. Wenn man irgendwo im Süden war, da sieht man, dass alle Häuser komplett weiß gestrichen sind, weil die schon immer mit Hitze umgehen mussten. Wir müssen das erst lernen. Mhm. Also das ist, glaube ich, mal einer der wesentlichen Punkte. Bei Straßen gibt es natürlich dann auch noch ein paar Themen. Wir können dort mehr entsiegeln. Zum Beispiel muss nicht jede Feuerwehrumfahrt, die eigentlich hoffentlich eh so gut wie nie genutzt wird, asphaltiert sein. Da würden es echt Rasengittersteine oder weiß gestrichen, also das locker gehen. Aber bei vielbefahrenen Straßen sieht man auch, das wurde manchmal umgesetzt, unsere Reifen sind halt leider auch schwarz, die sind dann nicht, die bleiben nicht so ewig weiß. Mhm. Da gibt's also funktionale Gründe auch, wo man vielleicht auch dran gehen müsste, wie man das dann optimiert.
Weiße Reifen, für die Reifenindustrie eine Aufgabe.
Zum Beispiel.
Okay, ja, schön. Ja, also das heißt, da liegt dann quasi, das sind die Mühen der Ebenen im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja auch, wenn wir jetzt mal so technisch gucken, Low-Tech-Ansätze, ja, um Gebäude zu kühlen, wie Kühlböden oder ganze energiesparende Gebäudekonzepte sind am Markt. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass viel auch Hightech-Lösungen am Markt sind, also wie so smarte Klimatisierungssysteme. Welcher von diesen beiden Ansätzen hat denn langfristig mehr Potenzial? Macht's Sinn, in Hightech viel zu investieren?
Also wir müssen sicher zuerst mal mit Low-Tech-Ansätzen beginnen, die deutlich resilienter sind. Geothermie-Lösungen gehören dazu. Wichtig ist mir aber, Low-Tech heißt nicht No-Tech. Also wir brauchen Kühlung, wir brauchen eine gewisse Technik und sei es für die Bäume die Bewässerungstechnik, weil die in dieser Hitze auch nicht mehr in diesen dichten urbanen Raum komplett ohne funktionieren. Mhm. Also Low-Tech ist nicht No-Tech, aber mit guten Low-Tech-Lösungen kann man sehr viel erreichen und da ist der Hitzebedarf, Wärmebedarf fürs Heizen in den Gebäuden zum Beispiel ein gutes Thema im Winter und im Sommer kann man dann kühlen. Da gibt es sogenannte Low-Exergie-Netze, wo wir in Quartieren mit Saisonalspeichern quasi diesen Wärmeüberschuss im Sommer dann in den Winter verschieben können und damit uns am Schluss sogar Energie sparen. Also sowas ist zum Beispiel ein echt guter Ansatz, was in Quartieren jetzt in so Low-Tech-Lösungen gibt. Das heißt auf Niedrigtemperatur-Netzen, die dann mit einer Wärmepumpe auf das richtige Niveau gehoben werden. Aber das Beste ist natürlich immer noch die nächtliche Auskühlung. Man macht einfach nachts die Fenster auf kühlt wieder aus. Aber dafür braucht es eben auch Städte, die keinen riesen Heat Island Effekt haben, weil wenn in der Nacht noch immer 25 Grad sind, kann man das nicht mehr so machen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Vor allem, wenn man dann klassische Split-Geräte hat, die dann zwar innen kühlen, aber die heiße Luft nach außen bringen, dann machen wir den Heat Island Effekt noch mal größer. Und daher von solchen Hightech-Lösungen mit Split-Geräten oder so müssen wir dringend Abstand nehmen.
Das habe ich mir schon immer gedacht. Mit Klimaanlagen oder so, die schaffen nur die Hitze nach außen. Und gewonnen hat dann eigentlich jedenfalls das Klima nicht. Sagen Sie, können Sie noch mal sagen, wie quasi die Sommertemperatur für den Winter gespeichert wird, in welchen Speichermedien? Weil das ist ja oft die Frage, wie speichert man was? Ja? Ist das irgendwie Change Phase Material oder wie machen Sie das?
Nein, in diesem größeren Maßstab sind es eigentlich riesige unterirdische Wasserbecken. Mhm. Also kann man sich wie überdimensionale Zisternen vorstellen. Zum Teil aus statischen Gründen sind die auch mit Stein gefüllt, wo dazwischen einfach das Wasser ist. Also das sind große Becken, die unterirdisch quasi in dem Park zum Beispiel sind, können aber auch unter dem Parkplatz gibt es auch solche Systeme, wo man dort das Wasser speichern kann.
Das heißt Zisternen, das ist jetzt, was unter der Erdoberfläche stattfinden kann. Hoch hinaus geht es ja mit Hochhäusern, die oft so in der Planung als Problemkinder gelten. Man sieht überall Glaspaläste mit hohem Energieverbrauch. Ja. Anscheinend aber, habe ich auch bei Ihnen gelesen, haben die auch Vorteile für Durchlüftung und Beschattung ganzer Quartiere. Ändert sich da gerade der Zugang auf Hochhäuser und wie realistisch ist so ein Konzept angesichts auch steigender Baukosten oder öffentlicher Kritik an Verdichtung?
Ja, also aus meiner Sicht ist es ein ganz wichtiger Baustein. Klar haben Sie recht, es sollen keine Glaspaläste werden, die müssen dann auch wieder unglaublich stark gekühlt werden, aber es gibt auch inzwischen grüne Hochhäuser, vielleicht kennt der ein oder andere den Bosco Verticale in Italien, ganz grüner Turm, das ist möglich. Und Hochhäuser haben den einen Vorteil, wir verbrauchen weniger Platz, sprich da kann mehr Grün, große Parkflächen oder anderes auch in der Stadt dann einfach vorhanden sein, weil wir weniger Platz eben am Boden brauchen. Gleichzeitig erzeugen Hochhäuser sogar gewisse Windturbulenzen, können also positiv zu einer Durchlüftung beitragen. Wobei man muss natürlich aufpassen, dass das dann eben zu positiven Effekten führt und nicht zu Turbulenzen, die vielleicht keiner haben will. Mhm. Und dass sie auch nicht irgendwie quer stehen. Gerade hier in Stuttgart gibt es zum Beispiel natürlich auch Gebäude, die quer in Kaltluftströmen stehen. Da muss man einfach aufpassen, an welcher Stelle. Dafür kann man aber sogenannte CFD, also Windsimulationen machen und sie dann genau an die richtige Stelle positionieren.
Genau, in Freiburg an der Bahnhofszeile wurden dann an bestimmten Häusern wurden Lücken gelassen extra, ja, damit man quasi, damit da bestimmte Winde dann durch können abends und solche Geschichten. Das fand ich auch interessant.
Aha. Ganz genau.
Das Mitbedenken, ja. Mhm.
Das Mitbedenken, und das sind Flüsse auch immer so was ganz Gutes. Neben dem, dass sie als Wasser kühlen, halten sie natürlich eine Schneise frei für den Wind und daher haben Städte am Fluss immer den Vorteil, dass sie auch eine gute Durchlüftung haben, neben der Kühlung vom Wasser. Also das sind so Vorteile, die man einfach hat, und der Wind ist ein ganz wichtiges Element, dass man Städte einfach kühlen kann.
Wir hatten noch Förderprogramme versprochen den Hörerinnen und Hörern. Es gibt jetzt ja seit Mai 25 mit neuer Regierung auch neue Fördermöglichkeiten für Klimaanpassungsmaßnahmen. Wer profitiert denn davon? Kritiker sagen jetzt schon, dass kleine Kommunen also durch diese bürokratischen Hürden, die da eingezogen sind, benachteiligt werden. Ist das berechtigt? Was muss sich da ändern?
Also ich denke generell, die Bürokratiediskussion ist eine große und wir könnten sicher Bürokratie abbauen. Da wird wahrscheinlich jeder beipflichten. Mhm. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass auch die kleinen Kommunen konkret bei diesen Förderprogrammen profitieren können. Da ist es oft halt, dass Personal und Know-how fehlt, aber man bekommt hier bis zu 90% Förderung. Und da sind halt auch kleine Kommunen dann aufgefordert, sich externe Unterstützung zu holen. Das Geld gibt's, es wird ihnen bezahlt. Und auch wenn man es vielleicht selber dann noch nie intern gemacht hat, soll man sich einfach dran trauen. Das ist eine Riesenchance für alle. Definitiv.
Und es gibt auch jetzt schon wieder erste Fristen, habe ich auch bei Ihnen gelesen. 15.8. ist wieder so ein Stichtag. Sollte man bis dahin geschafft haben, wenn Sie das kurz noch wiedergeben könnten?
Genau. Bis dahin ist es quasi bei der Zugförderung. Die Zug ist quasi die Stelle, wo man das einreichen muss. Sollte man den Antrag stellen? Also da sind jetzt gerade die Förderfristen. Von daher jetzt genau der richtige Zeitpunkt, die nächsten 1,5 Monaten hier sich die Fördermittel für die nächste Klimaanpassungswelle zu sichern.
Ist nicht so ein Problem auch, dass Hitze selbst gar nicht bewertbar ist. Also sie verursacht irgendwie keine direkten Kosten bei uns allen, aber sind nicht gerade deshalb, also in vorausschauende Fördermittel und als Maßnahme ein ganz wichtiges Instrument?
Definitiv, 100% unterstrichen. Also das ist ein wirklich sehr wichtiges Instrument. Aber halt in der Diskussion immer schwierig. Hitze stellt keine Rechnung. Das ist schön für alle, die PV-Strom erzeugen, weil da machen wir alle Gewinn damit und das können wir dann auch ausrechnen, was wir uns eingespart haben. Aber umgekehrt ist es natürlich etwas schwieriger, das Ganze darzustellen. Dabei sind die Auswertungen enorm. Sie sind bloß noch nicht in Euro so direkt beziffert, weil keiner von uns eine Rechnung bekommt. Aber es gibt da schon Statistiken, konkrete Auswertungen, wie zum Beispiel vom Umweltbundesamt jährlich, was die Hitzesterblichkeit ist. Also, und das sind die letzten Jahre jedes Jahr über 3000 Tote nur in Deutschland gewesen, weil es ist eine Zahl, die inzwischen größer ist als die Verkehrstoten.
Yeah.
Das muss man sich mal bewusst sein. Und was sprechen wir über Maßnahmen, dass wir mehr Sicherheit im Verkehr bekommen, obwohl es hier im Hitzebereich doch mehr sind. Mm. Und man braucht gar nicht so weit gehen, also dass man gleich auf die Mortalität kommt, sondern jeder von uns weiß, wenn er an so einen Tag wie letzte Woche bei 36 Grad im Schatten arbeiten muss, dass man einfach nicht mehr so effektiv arbeitet. Und dieser wirtschaftliche Schaden ist enorm, weil wir weniger leistungsfähig sind.
Das stimmt, ja, das ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Herr Grassel, wir kommen jetzt schon zum Ende dieses Podcasts Limo. Und wir haben über Hitze gesprochen. Jetzt mal gehen wir in kühlere Gefilde. Wir geben Ihnen eine eisgekühlte Limo aus, Herr Grassel. Mit wem würden Sie die gerne trinken und warum?
Immer eisgekühlte Limo liebe ich sehr gerne. Danke für die Einladung. Ehrlich gesagt, tut mir gar nicht so leicht, wen ich da einladen würde. So eine konkrete Person fällt mir gar nicht ein. Aber ich glaube, ich würde einfach all die Kritiker, die noch immer sagen, hey, das ganze Thema Klimaerwärmung und Heat Island Effekt, wird alles zu hoch gekocht, die mal einzuladen mit dieser eiskalten Limo an einem Stadtplatz, wenn es wieder 36 Grad hat, ohne Bäume, ohne Verschattung, asphaltiert. Und dann werden sie auch schnell merken, die eine Limo ist zu wenig und wir müssen das gegen Klimaanpassung, also gegen Klima machen und die Klimaanpassung voranbringen.
Ja, dann müssten wir wahrscheinlich doch einige Limonaden dann ausgeben. Aber ja, das wäre auch die Mühe der Ebene. Ja, danke Ihnen vielmals für Ihre geteilten Einsichten. Auf Wiederhören, Herr Grassel.
Gerne. Danke, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Ja, gerne wieder. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Gregor Grassel. Als Verantwortlicher für die Kompetenzen Energy und Sustainability bei Drees und Sommer hat er bereits viele Stadtentwicklungsprojekte federführend begleitet. Seine tiefen eigenen Einblicke in die Thematik des ökologischen Stadtumbaus haben wir ja gerade gehört und das war nur die Spitze des Eisbergs. Besonders spannend fand ich persönlich heute in Bezug auf eine bessere Klimaresilienz der Städte, was gegen Kälte dämmt, schützt auch gegen Hitze. Einfache Erkenntnis, aber doch wert, nochmal in unser Gedächtnis gehoben zu werden. Die Kommunen haben richtig viele Hausaufgaben zu machen. Sie haben vor allem ihre Hotspots zu analysieren, Seniorenheime, Schulen, Kindergärten. Da sollte es etwas grüner drumherum werden. Auch die Fassaden sollten mehr begrünt werden. Das ist gar nicht so teuer. Holt mehr Wasser in die Stadt. Verdolung habe ich gelernt als Begriff. Die also die Bachläufe wieder offenlegen, wenn es irgendwie geht, in Bezug auf Nachbarstädte, Städte weiter unten am Flusslauf, miteinander reden und einen finanziellen Ausgleich schaffen. Es gibt noch viele andere Punkte, die ich jetzt hier nicht nochmal zitieren muss. Wäre natürlich als letztes sehr wünschenswert, wenn wir die ganze Bürokratie etwas abbauen könnten. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das Gute am Podcast, wann immer Sie uns hören wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Fokus auf Ihre Projekte zur Hitze- und Hochwasserresilienz in der Stadt. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.